ARD.
Mein Roman schlägt ja diesen riesigen Bogen, ja, über 120 Jahre. Es war eine Zeit der Umbrüche, der Aufbrüche. Es war eine wahnsinnig aufregende Zeit. Es gab die Reformbewegung und das war eigentlich, was mich interessiert hatte. Also welche Zeit hat so ein Ort wie Belitz hervorgebracht? Wie waren die Menschen drauf? Und dann stieß ich eben auf diese vielen Phänomene, also dass die Gesellschaft eigentlich noch neugierig und offen war. Wir sind ja jetzt in einer Zeit, wo wir sehr abgeklärt sind und alles eigentlich im Grund und Boden dekonstruiert haben. Das ist so ein bisschen das andere Extrem.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Nadine Kreuzzahler und Stefan Oschwart.
Belitz-Hallstätten in Brandenburg in den 90er Jahren war das lange ein Lost Place, also ein vergessener Ort, die verfallene Ruine einer ehemaligen Lungenheilanstalt, heute Touristenattraktion mit Baumkronenpfad und Führungen und. Ja, und passend zur Erkältungssaison gehen wir mal in dieser Folge von Orte und Worte zurück zu den Anfängen am Beginn des 20. Jahrhunderts mit der Schriftstellerin Ulla Lenze und ihrem neuen Roman Das Wohlbefinden. Er spielt in Belitz-Heilstätten. Idealer Treffpunkt also, oder Nadine?
Ja, klar. Das ist ja unser Konzept. Ne? Wer Orte und Worte noch nicht kennt, dem sei nochmal erklärt. Wir nehmen euch in jeder Folge mit an die Orte, wo Romane entstehen, spielen oder wo es Berührungspunkte eben gibt zum Leben der Autorin oder des Autors. In diesem Fall lag es einfach auf der Hand. Ulla Lenze und ich sind nach Belitz-Heilstätten gefahren, denn diese ehemalige Klinik ist nicht nur Schauplatz, sondern fast eigentlich wie ein eigener Protagonist dieses Romans. Und was ich gelernt habe, Belitz-Heilstätten war mal die modernste Lungenklinik Europas. Da fuhren sogar Anfang des 20. Jahrhunderts schon Elektroautos rum.
Hört, hört. Mhm. Ja, okay. Und welche Geschichte siedelt Ulla Lenze hier an?
Sie erzählt von drei Frauen auf drei verschiedenen Zeitebenen. Zwei treffen sich Anfang des 20. Jahrhunderts eben in Belitz. Eine davon ist Anna. Sie ist Arbeiterin und als Patientin in Belitz und erregt aber auch Aufsehen als eine Art Medium und Hellseherin. Und die andere, Johanna, ist angehende Schriftstellerin auf Recherche in Belitz und sofort völlig fasziniert von dieser geheimnisvollen Patientin. Ja, es wird eine Begegnung, die nicht ohne Folgen bleibt. 60 Jahre später treffen wir Johanna wieder als alte Frau. Sie ist mittlerweile oder war, muss man sagen, eine berühmte Schriftstellerin. Mittlerweile ist sie in Vergessenheit geraten, versucht ihre Memoiren zu schreiben, ringt aber mit ihrer Erinnerung. Und dann ist da noch die Urenkelin von Johanna auf einer dritten Zeitebene. Ihr begegnen wir im Corona-Pandemie-Jahr 2020 und sie stößt auf Manuskripte von Johanna und eben auf diese Geschichte von Anna, der Hellseherin, damals in Belitz. Ja, und sie beginnt dann selber zu recherchieren und sich eben zu interessieren für ihre Ahnen.
Also ein durch und durch historischer Roman ist das also nicht.
Nein, das ist kein durch und durch historischer Roman, aber natürlich erzählt er die Geschichte von Belitz-Heilstätten mit. Und es gibt auch ein paar Elemente im Stil historischer Romane. Ulla Lenze erzählt sehr detailverliebt, erwähnt viele Nebengeschichten und es tauchen auch echte historische Figuren auf, wie zum Beispiel Rudolf Steiner. Es geht um Spiritualität, um Selbstfindung, all das spielt ebenso eine Rolle wie Klassenfragen und Feminismus im Wandel der Zeit. Dieser Roman erzählt auch von den utopischen Zügen, die damals diese Klinik um 1900 eben hatte. Und sie spannt einen weiten Bogen bis heute, erzählt von einer Art, ja, heute erleben wir so eine Art Wellness-Imperativ. Ne? Man soll achtsam sein, man soll sich entspannen. Und das nimmt sie eben auch auf. Also Glaube, Geist, Erweiterung und Meditations-Apps, Wahrnehmung, Wahrheit, die Suche nach Wohlbefinden eben. All das erzählt Ulla Lenze in diesem Roman eben anhand dieser drei verschiedenen Frauenfiguren. Und mit diesem Buch stand Ulla Lenze auf der Longlist des Deutschen Buchpreises. Sie lebt übrigens mittlerweile selbst in Brandenburg, in Buckow, hat lange in Berlin gelebt und ist für ihre mittlerweile sechs Romane vielfach ausgezeichnet worden schon.
Ja, und das Wohlbefinden, so heißt ihr neuer Roman. Er spielt in Belitz-Heilstätten und dahin geht's jetzt mit Ulla Lenze und Nadine.
Ulla, ich habe jetzt gar keine Orientierung. Wir betreten gerade das Gelände hier in Belitz-Heilstätten
um uns herum verfallene, was sind das, Backsteingebäude?
Überwiegend Backstein, es gibt auch Sandsteinelemente und diese Gebäude sind eigentlich im englischen Landhausstil errichtet worden damals. Denn diese Architektur galt als förderlich für das Wohlbefinden im Unterschied zur deutschen Architektur. Das war um die Jahrhundertwende. Und wir sehen jetzt eigentlich die Überreste. Na, Überreste ist zu negativ gesagt. Also es steht ja noch sehr viel, aber bei einigen Gebäuden fehlen die Dächer. Man sieht die Stahlgerippe. Aus den Fenstern wachsen teils Sträucher, teils sogar ganze Bäume. Das sehen wir hinten noch. Und man sieht aber auch, wie hier peu à peu instand gesetzt wird.
Da sind wir gerade ein Gerüst, ja, ne? Ist eingerüstet.
Genau. Ist eingerüstet. Ich laufe ja schon seit 4 Jahren hier rum und sehe immer wieder die unterschiedlichen Stadien, die das Ganze annimmt. Und es geht eben darum, auch diese Gebäude vor dem Verfall zu retten. Und gleichzeitig aber, wir sind ja in Baum und Zeit, diesem Freilichtmuseum, das für eine Öffentlichkeit weiterhin zur Verfügung zu stellen, dass man hier hingehen kann, durch den Park wandeln, wie eben damals die Menschen, die hier behandelt wurden gegen die Tuberkulose, also dass man das live nochmal erleben kann wie damals. Ne? Das ist quasi ein Kulturgut, wo wir gerade stehen und wichtig.
Du kennst dich aus. Wir haben uns vorgenommen, wir gehen jetzt mal zu der alten Liegewiese, nee, Liegehaus.
Zu den Liegehallen. Wir gehen zu den Liegehallen. Es ist tatsächlich hier alles sehr zentral. Also man muss nie so richtig weit laufen. Es gab damals mehrere Liegehallen und ich würde sagen, da gehen wir jetzt mal hin. Und ja, hier rechts sieht man den Aufstieg zum Baumkronenpfad, der ja sehr spektakulär ist. Wir haben dieses Glück mit dem tollen Wetter heute, wie das Sonnenlicht hier durch die grünen Blätter so flirrt. Also es ist einfach auch ein herrlicher Tag, eine schöne Mischung.
Man fühlt sich auf jeden Fall sehr wohl.
Genau, genau, das ist der Punkt. Das war eigentlich auch die Pointe des Ortes, also Wohlbefinden. Und ja, als ich das erste Mal, wir müssen, glaube ich, jetzt hier lang. Das Wort, wie so ein Mantra, wiederholte sich das, als ich das erste Mal hier war, vom Guide. Also man kann hier Führungen buchen und er betonte immer wieder, es gab kein Mittel gegen die Tuberkulose. Man wusste aber medizinisch, dass Wohlbefinden ein Therapeutikum ist und wenn die Menschen regenerieren können, dann stärkt das eben die Abwehrkräfte und dann kann man die Tuberkulose überwinden. Also ganz geheilt wird Tuberkulose ja nicht im medizinischen Sinne, aber man kann wieder zurück ins Leben. Und das Wort Wohlbefinden tauchte immer wieder auf. Und ich habe dann zu Hause, als ich irgendwann anfing, darüber zu schreiben, das allererste Dokument, das ich dafür anlegte, Wohlbefinden genannt.
Und dabei ist es geblieben.
Dabei ist es dann geblieben.
Deinem Roman entnehme ich, es folgte alles einem strengen Plan. Das Nichtstun, das Erholen war wirklich durchgetaktet. Und es war ja so, dass hier eben Arbeiterinnen und Arbeiter sich erholen sollten. Sie sollten ja sozusagen der Arbeit zurückgeführt werden. Und wenn man sich vorstellt, damals, das kommt auch vor in deinem Roman, war dann gerade die 60-Stunden-Woche eingeführt worden, was schon ein großer Fortschritt war für die Leute, weil vorher gab es eine 80-Stunden-Woche und erkrankten eben an Tuberkulose, weil natürlich auch die Arbeitsbedingungen geprägt waren von Enge und von schlechter Luft und so weiter.
Und die Wohnbedingungen
auch. Und dann kommen sie hierher und sind auf einmal nichts tun, verdonnert.
Genau, und das war, glaube ich, so der Initialmoment für mich, als mir das so bewusst wurde. Also die Arbeits- und Lebensbedingungen damals waren ungleich härter im Vergleich zu heute. Und dann kommt man hier in dieses Paradies, das auch noch mal ungleich paradiesischer ist als das, was wir heute als Reha kennen. Wir haben ja, ich meine, wir haben auch tolle Orte, aber für Privatpatienten dann. Und hier, das war eben die Pointe, kam diese medizinisch hochwertige Behandlung den Schwächsten und Ärmsten zugute, also auf Privatpatientenniveau. Und das war so, wo ich so ganz tief getroffen wurde, als mir das so erzählt wurde und ich das realisierte. Da fiel dann auch innerlich so das Wort utopisch bei mir. Das ist unglaublich. Und es wurde halt an nichts gespart hier.
Und es war auch insofern utopisch, als dass wirklich die neuesten Errungenschaften, ne, sowohl technologische als auch medizinische, hier ausprobiert wurden oder eingeführt wurden. Also hier fuhren Elektrofahrzeuge rum, damit die Patienten nicht von Abgasen beeinträchtigt wurden. Es gab eben ein Röntgengerät, was ja auch wahnsinnig modern war, und Fernwärme.
Genau, es waren die fortschrittlichsten, modernsten Heilstätten Europas zu diesem Zeitpunkt und insofern eben auch utopisch oder eben ja so ein Leuchtturmprojekt geradezu.
Lass uns mal weitergehen zu den ehemaligen Liegehallen.
Ja. Es gab auch immer eine Aufseherin, die aufgepasst hat, dass erstmal die Frauen nicht zu viel reden. Es war auch vorgeschrieben, dass nicht über politische oder weltanschauliche Fragen geredet wurde, weil es erhitzte die Gemüter. Also man sollte sich nicht unnötig erregen und streiten, sondern wirklich nur harmlose Themen anschneiden. Und ich glaube, auch in der Bibliothek waren dann auch entsprechende Bücher, die eher zur Unterhaltung beitrugen und eben jetzt nichts Politisches. Heute würden wir sagen Handyverbot, ja?
Also Wellness.
Ja. Mein Roman schlägt ja diesen riesigen Bogen, ja, über 120 Jahre. Und mich hat natürlich interessiert, was ist von damals, es war eine Zeit der Umbrüche, der Aufbrüche. Es war eine wahnsinnig aufregende Zeit. Die bürgerlichen Kreise begannen sich sehr zu öffnen, also für ja, anti-institutionelle religiöse Formen, für neue Religionsformen, wie meinetwegen die Theosophie, die sehr indisch inspiriert war, aus der später die Anthroposophie wurde, von Rudolf Steiner geführt. Man öffnete sich für eigentlich sehr exotische Sachen wie Yoga, wie Nacktbaden. Es gab die Reformbewegung und das war eigentlich, was mich interessiert hatte. Also welche Zeit hat erstmal so einen Ort wie Belitz hervorgebracht? Wie waren die Menschen drauf? Was war das für eine Kultur? Und dann stieß ich eben auf diese vielen Phänomene, also dass die Gesellschaft eigentlich noch neugierig und offen war. Wir sind ja jetzt in einer Zeit, wo wir sehr abgeklärt sind und alles eigentlich im Grund und Boden dekonstruiert haben. Das ist so ein bisschen das andere Extrem. Und es geht mir persönlich auch überhaupt nicht darum, zu missionieren in keine der Richtungen, sondern einfach diese Phänomene aufzuzeigen. Und was ich wohl aber bedauere, ist halt, dass wir heute diese Offenheit eingebüßt haben und auch nicht mehr das Bewusstsein für die Tradition haben. Also was wir heute sehen, die Techniken, die wir heute verwenden, in Meditations-Apps, in Achtsamkeits-Apps, das sind letztlich Techniken, ja, okkulte Techniken. Also okkult als Überbegriff für spirituelle, mystische Praktiken. Damals aber, in der Zeit um 1900, ging es dabei um Selbsterkenntnis, um Gotteserkenntnis. Heute geht es darum, ja, also die werden ja vermarktet, zur Ruhe kommen, Leistungssteigerung, Effizienzsteigerung. Und dementsprechend ist es auch konsequent, dass wenn vor diesen Sachen gewarnt wird, das ist ja ein Phänomen, das auch in den letzten Jahren immer wieder auftaucht, die Schattenseiten der Achtsamkeit heißen dann diese Artikel. Und dann liest man die, dann steht da, ja, bei labilen Menschen können diese Techniken zu Krisen führen. Und dann denke ich, ja, weil sie waren auch nie dazu gedacht, effizienzsteigernd eingesetzt zu werden, sondern zur Selbsterkenntnis, zur Welterkenntnis. Und auf den spirituellen Wegen ist die Krise immer ein Bestandteil des Weges gewesen. Und ich glaube, das Problem in unserer Gesellschaft ist, dass wir einfach viel zu wenig einen Diskurs haben, eine genaue Analyse dessen, was da eigentlich passiert. Um was geht es hier eigentlich? Ne?
Aber das ist dann, glaube ich, auch der Punkt. Ne? Man muss sich eben dann damit auseinandersetzen und nicht dieses schnelle, ah, jetzt bin ich mal achtsam und dann geht es mir gleich besser und dann gehe ich wieder über zur nächsten Aufgabe, sondern dass man sich wirklich da mal auseinandersetzt, ne?
Ja, es gibt ja auch handfeste Probleme in der Wirklichkeit, für die es politische Lösungen braucht. Und vielleicht eine Kritik an diesen Apps oder diesen Techniken wäre auch, dass sie vielleicht manchmal auch Gefühle, die berechtigt sind, bagatellisieren, verharmlosen und vielleicht auch zu einer Entpolitisierung beitragen, die einfach falsch ist. Ja? Aber ich persönlich sehe eigentlich keinen Widerspruch darin, spirituell zu sein und politisch engagiert. Ja? Also es ist eigentlich so die Richtung, in die ich vielleicht persönlich votieren würde, dass man das nicht gegeneinander ausspielt, sondern zusammenführt. Die Liegehallen sehen wir hier.
Also wir sehen hier so ein langgestrecktes, spitzes Dach. Und hier kann man sich vorstellen, waren so aufgereiht Liegen, ja, genau. Oder Betten?
Genau.
Oder?
Es waren Liegen und je nach Jahreszeit mal eine dickere, mal eine dünnere Decke. Und die Ausrichtung war ja immer nach Süden. Also man kann es auch jetzt schön sehen, wie einfach auch die Hälfte im Sonnenlicht ja. Ne, auch liegt.
Ja.
Es wurde auch gewusst, dass eben Sonnenlicht auch wichtig ist. Auch die Zimmer waren alle nach Süden ausgerichtet. Also die gesamte Architektur schmiegt sich so dem Menschen und seinen Bedürfnissen an. Also es ist eine sehr hochgradig intelligente Architektur.
Wollen wir mal abtauchen in die Zeit um 1907, 1908, wo ja ein Teil des Romans spielt, in die Liegehallen der Belitzer Heilstätten damals. Lass uns mal hier hinsetzen, oder?
Sehr gerne, genau.
Ulla Lenze ist zu Gast in Orte und Worte mit ihrem Roman Das Wohlbefinden.
Anna begab sich zur morgendlichen Liegekur. Es hatte wieder angefangen zu schneien. In der nach Süden offenen Halle lagen die Frauen aufgereiht wie Fische auf Eis. Die steifen Wolldecken waren bis zum Kinn gezogen und der Schnee färbte ihre Fußspitzen weiß. »Erst ein Leben lang nicht stillstehen dürfen und nun sich nicht bewegen dürfen«, maulte eine Köchin und alle lachten. Irgendwo in der Ferne schien jemand Holz zu hacken und ein Käuzchen krächzte. Anna schlief ein. Das war nicht erlaubt und bald schon rüttelte die Pflegerin an ihrem Arm. Eine Hand griff über Anna hinweg und zog ihr die Wolldecke höher. Es ruckelte und knackte. Die Rückenlehne wurde ein Stück weiter hochgeschoben. Jetzt schaute Anna direkt in das Wäldchen, durch das der Schnee tanzte. Manchmal war ihr, als könnte sie die Flocken lenken. Sie war aber nicht immer sicher, wer bei dem Spiel wem folgte, die Flocke ihrem Willen oder umgekehrt. Oder hatte sie Fieber? Die kalte Luft schürfte über ihr Gesicht. Ihre Haut schien aufgeweicht zu glühen. In einem schlimmen Winter vor vielen Jahren war Anna mit der Mutter nach Berlin gegangen, um Arbeit zu suchen. Anna war 13. Sie wohnten bei einer Cousine, die geheiratet hatte. Es gab nur ein Zimmer und nur ein Bett. Die drei Erwachsenen schliefen in diesem Bett und Anna musste sich quer ans Fußende legen, die Füße auf einem herbeigezogenen Schemel. Anfangs winkelten die Erwachsenen ihre Beine an. Im Schlaf dann traten sie nach Anna, traten sie weg. Manchmal wachte Anna morgens auf dem kalten Fußboden auf. Die Mutter fand Arbeit in einer Werkstatt als Bordürenstickerin, Anna in einer Knopffabrik. Als der Sohn des Chefs sich im Lagerraum an sie drängte und zu küssen versuchte, riss sie sich los und kehrte nicht mehr in die Fabrik zurück. Der Mutter erzählte sie nichts davon, es hätte nur Vorwürfe gegeben. Sie lief den Tag über durch die Straßen Berlins, um sich warm zu halten. Die Kälte biss in ihre Finger. Sie schaute nach Arbeitsangeboten, wagte aber nie an eine der Türen, gesundes, kräftiges Mädchen gesucht, zu klopfen. Die Gewässer waren zugefroren. Anna verkroch sich am Bahnhof Friedrichstraße in eine dunkle Ecke, bis sie dort erneut vertrieben wurde. Die Erinnerung hörte hier auf. Sie konnte sich nie erinnern, was danach geschehen war. Sie sah nur ein flächiges Grau-Weiß, das alles verschluckte.
Vielen Dank. Dein Roman spielt ja auf drei Zeitebenen und die Hauptfiguren sind drei Frauen auf diesen drei Zeitebenen, wobei wir eine davon, Johanna, als junge und als alte Frau kennenlernen. Und zwar einmal 1907, 1908, so um diese Zeit rum. Da ist sie eine noch angehende Schriftstellerin und sie besucht Belitz Heilstätten, um zu recherchieren, also um sich inspirieren zu lassen für ein Buch. Und da lernt sie Anna kennen, die Patientin ist in den Heilstätten. Johanna ist ganz fasziniert von Anna, also fühlt sich sofort zu ihr hingezogen. Was ist es denn, was sie so fasziniert?
Erstmal Johanna, wie du schon sagtest, ist eine junge Frau zum Zeitpunkt und sie versucht, ihr zweites Buch zu schreiben und sie ist in einer eher unglücklichen Ehe und sie ist auf der Suche. Gleichzeitig, das haben wir auch schon im Roman erfahren, hat sie eigentlich als Kind spontane mystische Zustände erlebt, dass sie plötzlich, ja, immer wenn sie allein war, in ihrem Zimmer saß als Kind, nicht jedes Mal, aber da konnte es passieren, dass sie plötzlich nicht mehr sie selbst war, aber in so einem positiven Sinne, dass sie von ihrer Rolle befreit war. und auch nicht mehr das Gefühl hatte, ich bin Johanna, sondern sie war ganz weit und erstreckte sich über den ganzen Raum. Und das waren so spontane Erlebnisse, in denen sie aber auch sowohl nicht sie selbst war, aber ganz nah bei sich war. Also dieses Paradox. Und das ist etwas, das sie immer so als Rätsel mit sich herumgetragen hat. Was ist das eigentlich gewesen? Und dann hat sie später die Mystikerinnen gelesen, also Teresa von Avila, Hildegard von Bingen, und kam dann auf die Idee, das sind vielleicht tatsächlich, ja, mystische Zustände gewesen. Es ist aber nichts, was sie jemals thematisiert, was sie zur Sprache bringt. Eigentlich ist auch Johanna jemand, die ihren Glauben selber auch schon längst dekonstruiert hat. Also es ist ja auch die Zeit, also Gott ist tot, Nietzsche und Feuerbach hat jeder gelesen. Und doch gibt es dann eben dieses Moment, dass jenseits dieser Institutionen und der tradierten Gottesbegriffe sich in ihr manifestiert hat. Und als sie dann Anna trifft, da ist auf einmal so ein Wiedererkennen. Sie bemerkt eben diese Frau, die so ein bisschen ausschert, die sehr groß ist und wo sie auch beobachten kann, dass andere Frauen sehr ehrfürchtig mit ihr umgehen, und irgendwas ist besonders an dieser Frau. Und das ist eigentlich, was ich auch zeigen wollte, was ist jetzt eigentlich die wirkliche Erfahrung und was ist auch ein Teil Projektion, ja? Also darum geht es eigentlich auch mir in dem Roman sehr oft. Also was konstruieren wir, was basteln wir drumherum, weil wir einfach dieses Bedürfnis haben. Also Johanna ist jemand, die hat das Bedürfnis nach Anbetung, nach Führung, und Anna erfüllt das auch in dem Augenblick. Und ich wollte mit Anna jemanden zeigen, der, sobald sie die Chance bekommt, also Kapital zu schlagen aus dem, was da ist oder sein könnte, sie aber auch diese Chance selber ergreift durchaus. Diese Entwicklung wollte ich zeigen. Und eben dann diese Dynamik zwischen den beiden Frauen, Johanna und Anna, die beide aufeinander Dinge projizieren und in eine gegenseitige Abhängigkeit geraten und in einen Gerangel um Macht, also um Macht und Anerkennung. Anna ist eine, die aufsteigen möchte. Es ist eine Arbeiterin, sie ist bettelarm. Und Johanna ist vermögend. Und ihr geht es eigentlich um so eine spirituelle Veredelung und auch um Karriere machen als Künstlerin.
Okkultismus und all diese Phänomene sind ja geboomt damals in dieser Zeit, Anfang des 20. Jahrhunderts bis in die 20er, frühen 30er Jahre hinein. Okkultismus, Spiritualität, paranormale Phänomene. Das war in KünstlerInnenkreisen, aber auch in intellektuellen oder bürgerlichen, betuchten Kreisen sehr angesagt. Es gab ja auch so eine Art Hypnose-Shows und Seancen, die veranstaltet wurden. Albert von Schrenck-Notzing war ja eine schillernde Figur, die wird immer mal wieder erwähnt in deinem Roman. Was sagt das aus über diese Zeit?
Dieses Phänomen, das du gerade beschreibst, das hat unterschiedliche Ursachen gehabt. Es war einmal sicherlich etwas ganz Subversives, eine Reaktion auf den Fortschritt, auf die Durchrationalisierung der Welt, so dass man so eine Gegenwelt sich schaffen wollte. Es war aber auch gleichzeitig ein Gegenstand wissenschaftlicher Forschung und ganz seriös eine Zeit lang. Man hat eben, als der klassische Materiebegriff zu zerfallen anfing, mit den Röntgenstrahlen, mit der Telegrafie, hat man auch für möglich gehalten, dass man zum Jenseits vordringen kann, zu den Geistern, zu Geistwesen. Es ist ja eigentlich, ja, warum nicht? Also es klingt plausibel. Und es gab dann also in England, in Deutschland tatsächlich Forscher und wie gesagt von Schrenck-Notzing, dieser sogenannte Geist, der Baron, der über viele Jahre hinweg in einem Labor wissenschaftliche Studien betrieben hat, also Versuchsanordnungen, wo auch dann sehr berühmte Leute immer zu Gast waren, unter anderem Thomas Mann, ja, der selber auch darüber berichtet hat. Der Bericht heißt Okkulte Erlebnisse, sehr, sehr lesenswert. Thomas Mann ist natürlich anfangs sehr kritisch und skeptisch und ironisch, aber er bezeugt, dass er das gesehen hat, ja, also aufsteigende Taschentücher, das steht schwarz auf weiß bei Thomas Mann nachzulesen. Es ist in den Zauberberg eingeflossen, das Kapitel Fragwürdigstes. Also es hatte eine ganz ambivalente Bedeutung, ja? Also zwischen einerseits ein Zufluchtspunkt vor der Moderne, aber auch gleichzeitig eine Fortsetzung der Moderne. Und es hat eben die ästhetische Moderne stark geprägt. Also ich kann jetzt ganz viele Namen nennen, also von bildenden Künstlern, Kandinsky bis zu vielen Schriftstellern, Rilke, Kafka sogar auch. Und das Spannende war, wenn wir über Okkultismus reden, klar haben wir sofort die Idee von Tischrücken und Seancen, ne? Das Bild kommt sofort. Aber die Idee dahinter war ja noch eine andere, nämlich das von Medialität. Also gerade die Künstler hatten damals auch das Gefühl, dass Kunst etwas ist, das ihnen passiv zufließt, ja, dass sie sich einfach nur bereithalten müssen. Das ist eigentlich die Leistung und die Aufgabe, wie so ein Gefäß zu werden, und dann kommt es, dann strömt es zu einem. Das war auch bei Kafka, er hat ja auch überwiegend nachts geschrieben in einem Trance-Zustand, und es gibt eine ganz tolle Begegnung zwischen Kafka und Rudolf Steiner in Prag, hält Kafka in seinem Tagebuch fest. Es ist unglaublich amüsant zu lesen, wo er genau das Rudolf Steiner vorträgt, dass er glaubt, dass eigentlich sehr viele Parallelen sind zwischen ihm und Rudolf Steiner. Rudolf Steiner hat dann aber Schnupfen und Kafka guckt immer nur darauf, wie er sich Rudolf Steiner die Nase ständig putzt, und er kriegt auch keine Antwort von Rudolf Steiner.
Ich sehe schon, du hast sehr viel in diesen Schriften gekramt, oh ja, und gelesen.
Ja, ja, ich habe dann irgendwann, wie das ist, eine richtige Sucht entwickelt. Man muss dann auch wissen, wann man aufhören muss. In der Literaturwissenschaft ist das natürlich bekannt, die Einflüsse des Okkultismus auf die ästhetische Moderne. Da gibt es auch Doktorarbeiten zu, die habe ich natürlich an alle auch gelesen. Und ich hatte auch die Möglichkeit, letztes Jahr in den USA am Dartmouth College ein Seminar zu geben. Ich hatte eine Gastprofessur, wo ich auch genau dieses Thema dann gewählt habe, weil ich schon so drin war, und merkte eben auch, das macht Spaß. Wir haben ja auch heute wiederum Anknüpfungspunkte. Also heute ist es in der Populärkultur angekommen. Also es gibt ja diese ganzen, wie heißt das Genre, also Fantasy, Spuk oder das Übersinnliche wird dann einfach so gesetzt und es ist irgendwie spannend und es nimmt ja niemand mehr ernst, aber es ist auf eine Art unterhaltsam und immer noch da, und dann zu gucken, wo kommt es eigentlich her, und dann zu sehen, ja, es gab eine Zeit, da wurde es aber auch wirklich mal ernst genommen, das ist spannend.
Was hat dich denn persönlich daran interessiert?
Also erstmal ein ganz lustiges Phänomen. Es gibt ja, wenn man das Thema googelt, dann sieht man diese etwas gruseligen Bilder, Schwarz-Weiß-Aufnahmen von Frauen, denen Ektoplasma, also so weißer Stoff aus dem Mund wächst, oder irgendwelche Gesichter schweben über diesen Frauen, und mich haben diese Bilder enorm gegruselt, ja. Und als ich dann aber mich unglaublich viel damit auseinandergesetzt hatte, hörte das so komplett auf. Also die gruseln mich heute null, aber was anderes hat mich natürlich interessiert, und dann müsste ich ausholen und zu mir selber kurz schwenken, nämlich ich bin, als ich 16 Jahre alt war, das war im Jahr 1990, und da war die Welt noch eine sehr andere. Es gab noch keine Digitalisierung, es gab noch keine richtige Globalisierung in dem Sinn wie heute. Und ich bin nach Indien gegangen. Ich habe mich 6 Monate beurlauben lassen von der Schule, eigentlich mit der Pflicht, in Indien zur Schule zu gehen, was ich aber nur einen Tag getan habe. Und dann bin ich einfach durchs Land gezogen. Ich hatte auch eine Gastfamilie. Und ich bin in der Zeit, 1990, dann auch mit Yoga und Meditation in Berührung gekommen und fand das unglaublich toll, ehrlich gesagt. Ich komme aus Mönchengladbach, aus einem Vorort. Ich kam aus einer westdeutschen katholischen Normalität. Und dann zu erleben, hautnah, es gibt tatsächlich ganz andere Möglichkeiten des Weltzugangs. Und der indische religiöse Weg ist ja ein total praktischer. Da geht es gar nicht um Glauben in dem Sinne, sondern wirklich um Selbsterfahrung. Und das war damals total neu. Das hat mich total umgehauen. Und das war eine Initialzündung, und ich habe dann über die darauf folgenden 35 Jahre diese Meditationspraxis mehr oder weniger beibehalten. Die hat unterschiedlichste Formen angenommen, teilweise hat sie auch gar nicht existiert, oder das Schreiben war auch an die Stelle getreten tatsächlich. Und dann mitzubekommen, so in den letzten 10 Jahren, dass das, was vor 35 Jahren im Mainstream eher, ja, verpönt war. Ja, also als ich 1990 zurückkam und dann auch ein Räucherstäbchen erstmal angezündet habe, waren meine Eltern entgeistert. Ja, sie waren geschockt und sind auch dann direkt zu einer Sektenberatung gefahren aus Sorge um mich. Ja, und wir heute wirklich auch drüber lachen würden. Und jetzt ist es so, dass die Krankenkasse mich anruft und fragt, Frau Lenze, wir würden Ihnen gerne eine Meditations-App empfehlen. Haben Sie das schon mal ausprobiert? Und sage ich, ja, das mache ich schon seit 35 Jahren. Aber ich fand es dann interessant, wie sich einfach die Dinge im Laufe der Jahre verändern, wie sie auf einmal Akzeptanz finden, ihre Bedeutung verändern und jetzt absolut normal sind.
Das finde ich gerade ziemlich beeindruckend, dass du mit 16 alleine nach Indien gegangen bist. Also zum einen muss das unfassbar überwältigend gewesen sein. Und mit 16 hätte ich mich das, glaube ich, nicht getraut. Woher hast du dieses Selbstbewusstsein genommen.
Ja, ich würde mich das heute so auch gar nicht trauen. Ich hatte keine Angst damals. Ja, ich denke da auch immer wieder drüber nach und versuche auch mir zu erklären, wie kann das sein, dass meine Eltern, es war einfach eigentlich ein sehr behütetes Elternhaus, dass sie das erlaubt haben und sie leben beide jetzt nicht mehr und sie sagten aber zu Lebzeiten immer wieder, sie können das auch nicht verstehen. Es war merkwürdig, also es war so, ich wollte in erster Linie weg und ich wollte zuerst in die USA, das hat nicht geklappt und dann ist eine Schulfreundin von mir über ihren Vater, der Geschäftsbeziehungen hatte nach Indien und sie kam aus einem noch konservativeren Haus als ich und dann habe ich immer gemeint, ja, wenn die darf, dann darf ich doch wohl auch. Und dann haben meine Eltern das dann erlaubt, aber sie ist brav zur Schule, ich nicht. Ja, ich habe dann tatsächlich, wie gesagt, alles in eigene Hände genommen. Ich war gelangweilt vom Schulstoff dort. Ich war in Pune übrigens, in der Nähe von Bombay. Für mich war das tatsächlich sehr, sehr gut gewesen, diese Erfahrungen zu machen, ja. Aber wie du auch sagst, es war natürlich auch überwältigend und als ich zurückkam, brauchte ich auch ein bisschen, um auch wieder reinzufinden in mein Leben.
Du warst ja dann auch noch ein paar Mal in Indien, ne? Ich habe gelesen, dass du da auch mal Writer in Residence warst in Mumbai. Ja. Und dass du auch mal sogar Frank-Walter Steinmeier, damals war er noch Außenminister, 2014 auf einer Delegationsreise nach Neu-Delhi begleitet hast. Wie kam es denn dazu?
Ja, ich wurde gefragt, ich wurde eingeladen und er hat damals als Außenminister immer eine Delegation von Künstlern mitgenommen. Und da war ich dann 2014 bei und ich fand das irgendwie so ironisch, dass eben Indien eigentlich immer mein privater Fluchtpunkt war, wo ich ja meine eigene private Gegenwelt hatte und auf einmal bin ich dann hochoffiziell mit dem Außenminister dort. Also das fand ich lustig und es hat dann auch meine Mutter irgendwie auch sehr versöhnt mit dem ganzen Indien-Thema, das immer so ein rotes Tuch war und dann ja, jetzt ist sie mit dem Außenminister da, also so schlimm kann es ja nicht gewesen sein.
Das war doch für was Nütze. Ja, ein paar deiner Romane spielen ja auch teilweise in Indien. Ne? Also du hast es dann auch irgendwie mit einfließen lassen und verarbeitet.
Absolut. Also schon der Debütroman Schwester und Bruder, da geht es eben um Umgangsweisen, auch mit Spiritualität damals schon. Ja, und die endlose Stadt, die aber dann drei Metropolen ins Verhältnis setzt, also Istanbul, Mumbai und Berlin. Und ich hatte eine Writer-in-Residency in Mumbai 2010. Das war interessant, Indien immer wieder auch anders kennenzulernen und andere Milieus kennenzulernen.
Besteht die Verbindung immer noch? Also brauchst du das auch sogar? Zieht es dich da immer wieder hin?
Ja, also ich war leider jetzt zuletzt 2018 dort, aber dann kam eben die Pandemie und ich plane aber jetzt im Winter mit meinem Partner hinzufahren für 6 Wochen.
Und weil du das gerade erwähnt hast, du hast so einen Satz gesagt, dass du seit 35 Jahren meditierst und das eben praktizierst und das aber teilweise auch das Schreiben dann an die Stelle getreten ist. Also was bedeutet dir das Schreiben? Ist das dann tatsächlich, wenn du dann an einem Buch arbeitest, wirklich wie meditieren?
Tatsächlich brauche ich fürs Schreiben einen Rückzugsraum und muss relativ entspannt sein, weil tatsächlich das Schreiben eine ganz andere Stimme erfordert als die des Alltags. Und diese Stimme, die ist zart und die wahrnehmen zu können, dazu brauche ich dann auch wirklich Ruhe und auch in einen Raum jenseits der eigenen Filter zu geraten, jenseits der eigenen Zensur zu geraten, wie soll das sein, was muss jetzt sein, was darf jetzt sein. Also das, was den Alltag ja eigentlich immer mitstrukturiert, dann wirklich fallen zu lassen und auch für den Stoff da sein zu können. Also für die Figuren da sein zu können, was die Figuren möchten, was das Buch möchte. Das braucht einen bestimmten Zustand, für den man einfach dann auch arbeiten muss, dass der da sein kann, ja.
Wie versetzt du dich in diesen Zustand?
Ja, also ich gebe ja auch Schreibseminare und ich schreibe halt hauptberuflich und darum ist das schon mal ein Privileg, das geht dann auch leichter. Aber ich sehe das Problem natürlich, wenn man jetzt einen Fulltime-Job hat, wie macht man das dann? Und ich rate immer, das wirklich morgens zu tun, das mache ich auch. Also nach dem Aufstehen diese eine Stunde nutzen, das Schreiben selber, das richtige Schreiben, das passiert eigentlich sowieso nur maximal 2 Stunden am Tag und alles andere ist dann irgendwie verbessern, nachdenken und so weiter, lesen. Das kostet auch sehr viel Kraft, also dieses eigentliche Schreiben.
Die Pandemie, die taucht ja auf in deinem Roman so am Rande. Es spielt nun mal auch teilweise 2020. Ist dieser Roman auch teilweise während der Pandemie entstanden, also in dem Jahr 2020?
Also es fing 2020 an. Ich war im Herbst 2020 zum ersten Mal hier und dann war ja auch die Situation, dass wir Masken tragen mussten und das war ja so kurios, dass es hier eben auch damals um diese Pandemie ging, um Tuberkulose und wir plötzlich hier auch mit Masken rumrannten. Und ja, ich habe das ja in der Zeit geschrieben, auf jeden Fall. Da gab es in meinem Leben auch noch viele Umbrüche. Also ich bin dann von Berlin auch selber nach Brandenburg gezogen, nach Bukow, Märkische Schweiz. Das war auch nochmal eigentlich so eine Verbindung zu dem Ort. Also ich bin ja jetzt quasi auch in Brandenburg in einer regenerativen Umgebung und konnte mich immer auch sehr schön auch hier so einfühlen. Ne? Und auch die Landschaft ist ja sehr ähnlich. Also diese ganzen Kiefernwälder, der Sandboden.
Das stimmt. In Orte und Worte empfehlen wir uns auch immer Bücher, uns und natürlich euch, den Hörerinnen und Hörern. Jeder von uns hat ein Buch mitgebracht. Ulla, möchtest du anfangen?
Ja, ich habe mitgebracht von Gabriele Reuter, Aus guter Familie, Leidensgeschichte eines Mädchens. Dieses Buch ist jetzt in diesem Herbst bei Reklam erschienen und zwar als Spitzentitel. Und dieser Roman ist das erste Mal 1895 erschienen. Es war der erste große Erfolg des S. Fischer Verlags und es war der Roman, der Gabriele Reuter über Nacht berühmt gemacht hat. Sie wurde zum Literaturstar und das Besondere dieses Romans ist, er erzählt eben die Geschichte eines jungen Mädchens aus gutem Hause, Agathe Heitling. Das Besondere ist, dass sie eigentlich gar nicht aufrührerisch ist und versucht, angepasst zu sein und alles richtig zu machen, aber durch ihre Hochsensibilität und Intelligenz immer ständig eigentlich aneckt. Nur ein Beispiel: der normale Sonntagskirchgang scheint ihr gar nicht auszureichen. Sie gerät dann in eine christliche Sekte und natürlich stößt sie damit auf Argwohn überall. Sie verliebt sich in einen Mann, aber ihr Bruder verspielt die Mitgift und dann kann sie diesen Mann eben doch nicht heiraten. Und ständig passiert diese strukturelle Ungleichheit um sie herum und sie eckt an. Und das ist eben das Besondere, dass jemand, der eigentlich versucht, Teil des Ganzen zu sein, trotzdem so scheitern kann. Das endet auch sehr tragisch, ihr Lebensweg. Und das Ungewöhnliche war eben, darum hat es auch diesen Erfolg gehabt. Gabriele Reuter schreibt wirklich unversöhnlich und nennt die Dinge beim Namen. Und es trifft einen ganz arg. Also auch heute, auch wenn sich natürlich alles enorm verbessert hat seither für Frauen, hat man doch das Gefühl, es springt was ins Schwingen bei mir. Also ich habe diesen Roman atemlos gelesen. Er war eben für meinen Roman das Wohlbefinden sehr wichtig, eben um meine Figur auch zu erschaffen. Ja, und Gabriele Reuter ist, wie gesagt, eigentlich in Vergessenheit geraten. Und ich wünsche diesem Buch ganz, ganz viel Erfolg und ganz viele Leserinnen und Leser. Also ich bin sicher, dass dieses Buch ganz viele Menschen begeistern wird.
Also ist Gabriele Reuter sozusagen auch das Vorbild für deine Johanna Schellmann im Roman, die Schriftstellerin, die eben auch sozusagen in Vergessenheit gerät?
Sie ist absolut ein Vorbild in diesem Punkt, dass eben Erfolg, Bedeutsamkeit keine Garantie haben, sondern sich auch immer wieder ändern können und Zyklen durchwandert. Und dann eben auch Gabriele Reuter hat mich, ich habe eigentlich alle Romane von ihr gelesen, die sind alle fantastisch. Ich hoffe, dass noch weitere von ihr aufgelegt werden. Ich fand sie spannend auch als Person. Sie ist in Alexandria geboren, hat 10 Jahre dort ihre Kindheit verbracht, Diplomatentochter. Und dann ist der Vater früh gestorben und sie musste die Familie eigentlich durchbringen und hat dann angefangen zu schreiben, hat damit Geld verdient. Und das ganze Leben fand ich so interessant, weil sie zwischen diesen Hemisphären Ost und West auch wandert. Das hat mich natürlich auch an mein eigenes Leben oder meine Jugend erinnert. Und insofern hatte ich da viele Anknüpfungspunkte persönlicher Art. Und ja, sie hat ein bisschen Pate gestanden in meinem Roman.
Also, Ulla Lenze empfiehlt Aus guter Familie, Leidensgeschichte eines Mädchens von Gabriele Reuter, erschienen im Reklam Verlag. Eigentlich habe ich 2 Bücher im Kopf. Das eine ist so was ganz Naheliegendes und weil in diesem Jahr eben auch vor 100 Jahren erschienen Thomas Mann, Der Zauberberg. Auch in deinem Roman gibt es dann so eine kleine Anspielung auf diesen Kurort in Davos für die Betuchten und die Reichen, die dort Cognac-Kuren machen, genauso heißt es bei dir. Und Thomas Mann, Der Zauberberg, lohnt sich ja auf jeden Fall wirklich nochmal zu lesen. Und im Oktober erscheint ja eine Jubiläumsausgabe, sehr aufwendig aufbereitet, nochmal neu herausgegeben. glaube ich, eignet sich ganz gut auch als Begleiter vielleicht für deinen Roman. Und ich habe ein Buch mitgebracht, über das ich hier in Orte und Worte auch schon gesprochen habe mit dem Autor Jan Schomburg. Der hat den Roman geschrieben, Die Möglichkeit eines Wunders. Und der hat eben diesen berühmten Geisterbaron Albert von Schrenck-Notzing, der ja auch bei Thomas Mann vorkommt und der auch in deinem Roman erwähnt wird, den macht er zur Hauptfigur. Er entdeckt eben, dass er die Fähigkeit hat, andere zu hypnotisieren. Er ist Arzt und er experimentiert dann eben damit. Er interessiert sich immer mehr für okkulte Phänomene und wohnt immer öfter Seancen bei und fängt auch an, Seancen selbst zu veranstalten für die Münchner Bohème. Da geht es eben auch um diesen Gegensatz oder dieses sich Ergänzende von Wissenschaft oder strenger Wissenschaft und eben diesen paranormalen Phänomenen. Was auch ein wichtiger Erzählstrang ist, ist eine große Liebesgeschichte. Er verliebt sich in eine Frau, die damals eine Flugpionierin war. Das will ich jetzt nicht verraten, was da mit dieser Frau geschieht, aber auch ihr Schicksal trägt dann noch dazu bei, dass er wiederum noch mehr sich mit Geisterphänomenen beschäftigt. Und das ist, finde ich, so ein ganz schillerndes Panorama jener Zeit, über die wir auch heute gesprochen haben hier, warum eben gerade damals ja diese paranormalen Phänomene und all das boomen konnten. Jan Schomburg erlaubt sich aber eben auch künstlerische Freiheiten und erzählt eben jetzt nicht die tatsächliche Lebensgeschichte. Ich habe das sehr gerne gelesen und man taucht sehr gerne ein in diese Zeit und lässt sich da so mitreißen und fängt an nachzudenken, wie auch wiederum dieser Okkultismus mit dem später auch schon im Buch aufdröhnendem Nationalsozialismus zusammenhängt. Hast du das Buch auch schon gelesen?
Leider nicht, aber ich habe auch kürzlich davon Wind bekommen, dass es das gibt und ich will es unbedingt auch lesen. Ja, klingt sehr spannend.
Also, und wer möchte, kann auch die Orte und Worte Folge mit Jan Schomburg nachhören. Die gibt es im Archiv in der ARD Audiothek. Wir waren in einer Hypnosepraxis und haben uns tatsächlich auch hypnotisieren lassen. Vielen Dank, Ulla, für deinen Tipp. Und ach ja, mein Buch, das ich empfohlen habe, ist bei DTV erschienen. Wir stehen jetzt hier vor dem Alpenhaus. Es ist eine Ruine. Natürlich keine Fensterscheiben mehr drin. Und oben wachsen tatsächlich Bäume raus. Oben. Oder die wachsen eigentlich gar nicht raus. Die wachsen da oben auf dem Dach.
Die wachsen auf dem Dach drauf und das isoliert das Dach. Das Dach ist im Zweiten Weltkrieg abhanden gekommen. Am Ende des Zweiten Weltkriegs ist es die einzige Kriegsruine hier übrigens. Und das Alpenhaus, ja, ist dreistöckig, Backstein. Langgezogen und es hat den Namen erhalten dadurch, dass der Aushub, der wurde hier nebenan verteilt. Es entstand eine kleine Hügellandschaft. Ja. Ganz bewusst hat man das gemacht, damit eben die Pfleglinge dort eine kleine sportliche Herausforderung haben, wenn sie spazieren gehen. Durch den Aushub bei den Bauarbeiten entstanden. Und man sieht eben, es ist ziemlich zugewachsen, also mit Efeu als Wandbedeckung. Und wenn man drinnen ist, dann da wachsen auch einige Bäume in den Räumen. Ja? Also das ist sehr, sehr eindrucksvoll. Die Natur erobert sich diesen Ort zurück.
Noch besser kann man das von oben sehen, von dem Baumwipfelpfad. Den können wir ja gleich auch noch mal erklimmen. Ja, also schön ist das jetzt hier so über den Baumwipfeln zu laufen, auf diesem Baumkronenpfad. Höhenangst hast du auch nicht, ne?
Also jetzt im Augenblick hier nicht, tendenziell ja, aber hier nicht.
Okay, ja. Ist auch alles gut abgesichert hier durch Zäune. Und hier kann man wunderbar jetzt die Bäume sehen, wie sie aus dem Dach heraus wachsen. Völlig überwuchert schon.
Ja, es ist wirklich irre. Es ist wirklich ein richtiger Wald. Ne? Also man sieht Birken, Kiefern, Tannen, Laubbäume und die haben eben das Dach ersetzt. Ne? Es hält quasi dicht, es regnet dadurch auch nicht mehr rein.
Irre. Ja, ein Perspektivwechsel noch einmal. Hilft ja oft. Ne? War das bei dir auch so beim Schreiben?
Ja, total. Also man kann auch dann in den Innenräumen manchmal die Graffiti sehen. Das sind dann eben noch die Relikte aus der Zeit, wo das Ganze tatsächlich öffentlich komplett zugänglich war, also noch keine Investoren hatte oder Käufer. Und es wurde ja sehr viel leider auch beschädigt, demoliert, auch geklaut. Leider, das waren nicht so gute Zeiten. Und aber auch wurden auch wunderbare Graffiti hinterlassen.
Die Geschichte schichtet sich sozusagen auf.
Absolut. Ne? Man sieht auch aus der russischen Zeit einiges, auch russische Schriftzeichen. Das ist sehr abenteuerlich. Also man sieht tatsächlich so die Sedimente der Zeit, wie die sich da so an den Wänden so offenbaren. Also es ist richtig, also eine Zeitreise, ne? Richtig im wörtlichen Sinne.
Vielen Dank für diese Zeitreise, auf die du uns ja auch mitnimmst in deinem Roman. Und vielen Dank für diesen wunderbaren Ausflug hierher nach Beelitz-Heilstätten.
Sehr gerne. Es hat mir auch großen Spaß gemacht, diesen Ort nochmal zu betreten. Ja.
Bis bald, Ulla.
Tschüss. Ciao.
Nadine war mit der Schriftstellerin Ulla Lenze in Beelitz-Heilstätten und hat das Wohlbefinden gesucht, so heißt der Roman von Ulla Lenze. Hört sich so an, als hättet ihr es gefunden, oder?
Das Wohlbefinden, ja. Also wir haben uns im Gespräch sehr wohl gefühlt und am Ende waren wir ja dann noch oben, weit oben auf dem Baumkronenpfad und haben die Perspektive gewechselt und haben von oben nochmal auf das ganze Geschehen in Beelitz-Heilstätten gesucht. Und das ist wirklich sehr schön. Ich weiß nicht, ob du schon mal da warst.
Ja.
Das ist echt idyllisch, da oben rumzulaufen und gleichzeitig hat man diese verfallenen, teilweise sehr verfallenen Ruinen vor sich, aus denen Bäume wachsen und kann sich da zurück in die Zeit denken. Ja, wir haben das Wohlbefinden an diesem Tag, der sehr sonnig war, gefunden, würde ich sagen.
Ja, und der Roman, bei wem könnte der denn Wohlbefinden auslösen? Für wen ist der was?
Das Buch ist für jeden, der sich eben für die Geschichte dieses Ortes interessiert, Beelitz-Heilstätten. Das ist eine sehr spannende Geschichte, die da aufgefächert wird. Man muss sich ein wenig auch für historische Romane interessieren. Man sollte dem nicht abgeneigt sein, auch wenn dieser Roman nicht im Ganzen ein historisch erzählter Roman ist. Denn er führt ja auch in die 60er Jahre und auch in das Jahr 2020. Und wer sich eben auch für das Schreiben von Frauen, für Feminismus vom Kaiserreich, sage ich mal, bis in die heutige Zeit interessiert, der wird hier auch fündig. Und nicht zuletzt geht es eben auch um diese heute ja fast schon übertriebene Sehnsucht und Suche nach Achtsamkeit, nach Wellness, nach Wohlbefinden, was heute aber immer in so einer Art Produktivität, möglichst effektiv zu sein und für den Markt ja auch insofern nützlich zu sein mündet. Und all das wird hier schön analysiert, auch nebenbei, finde ich.
Ich habe da die ganze Zeit im Ohr, entspann dich jetzt. Wellness-Imperativ, das nehme ich mal mit in meinen Tag. Ulla Lenze, das Wohlbefinden, so heißt das Buch, ist erschienen im Klett-Cotta Verlag, 333 Seiten. Alle Buchtipps dieser Folge sind auch in unseren Shownotes zu finden.
Orte und Worte findet ihr wie immer auf den Podcast-Plattformen, zum Beispiel in der ARD-Audiothek und natürlich auch auf den Homepages von Radio 3 und RBB 24 Inforadio.
Ich bin Stefan Auswald.
Und ich bin Nadine Kreuzzahler.
Ciao.
Tschüss.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Nadine Kreuzzahler. Technik Barbara Hingst. Sounddesign Robin Rudolph. Eine Produktion von Radio 3 und RBB 24 Inforadio.